Liebe Geschwister und liebe Freunde, man hat Jesajas ja nicht zu Unrecht den König der Propheten genannt. Er ist mit seinen 66 Kapiteln ein Modell, ein Abbild der 66 Bücher der Heiligen Schrift. Und es gibt wunderbare Übereinstimmungen zwischen jeweils einem Kapitel dieses Propheten und einem Buche der Heiligen Schrift, wenn man es zuordnet. Dieser Prophet hat ja auch Jesus, den Messias, am klarsten geschaut, auch in seinem Leiden. Ich möchte zunächst einmal lesen aus Jesajas 1. Das Gesicht Jesajas, des Sohnes Amoz, das heißt, des Sohnes des Mutigen oder des Tapferen, welches er über Juda und Jerusalem geschaut hat in den Tagen Usias, Jotams, Ahas, Jehiskias, der Könige von Juda. Es war also eine lange Zeit, in der dieser Prophet gewirkt hat. Man hat es einmal ausgerechnet, und man ist auf 55 Jahre prophetischer Wirksamkeit gekommen. Er hat gewirkt bis zu jenem Zeitpunkt, als Manasse König wurde, jener gesetzlose König, der im Blut gewartet ist, und er hat gewirkt bis kurz vor jenem Ereignis, das wir die assyrische Gefangenschaft der 10 Stämme nennen. Unter Manasse, dem abtrünnischen götzendienerischen König, hat er dann wahrscheinlich auch den Märtyrertod erlitten. Man erzählte sich im Judentum, dass er sich vor den Hechern des Königs in einer hohlen Zeder versteckt habe und dass dann die Soldaten des Königs diese Zeder mit ihm zersägt haben. Und er ist es wohl, auf den Hebräer 11, Vers 37 hinweist, von jenen Glaubenden und Heiligen, die zersägt wurden. Der Talmud, die Schriftensammlung des Judentums, sagt zu seinem Märtyrertod, er sei deshalb um seines Glaubens willen gestorben, weil er behauptet hatte, Jehova gesehen zu haben, wie Moses. Und weil er Jerusalem mit seinen Vorstehern, mit Sodom und Gomorra verglichen hatte. So wie es auch in Jesajas 1, Vers 10 steht, aber auch in der Offenbarung, Kapitel 11. Wenn wir die Namen anschauen, die in diesem ersten Vers von Jesajas und von den Königen, unter denen er gedient und gewirkt hat, gesagt werden, dann ergeben diese Namen eigenartigerweise einen Psalm. Jesajas oder Jeschajahu heißt zu Deutsch, Jah ist meine Rettung. Usiyahu, Usia, zu Deutsch gerettet hat mich, Jah oder Jehova. Er hieß auch Asaria, die Stärke Jahs. Jotam bedeutet, Yahweh ist vollkommen oder fehlerlos. So wie es uns auch von Jakobus in seinem ersten Kapitel gesagt wird. Ahas, er ergreift mich bei der Hand oder er hält mich fest. Und Hiskia oder Jehiskiyahu, wie er eigentlich im Hebräischen heißt, zu Deutsch, meine Stärke ist Jehova, ist der Herr. Und fügen wir diesen Namen zusammen, dann ergibt sich geradezu ein Motto des ganzen Prophetenbuches. Yahweh ist meine Rettung, gerettet hat mich der Herr. Die Stärke Yahwehs. Yahweh ist vollkommen und fehlerlos. Er ergreift mich bei der Hand und hält mich fest. Ja, meine Stärke ist der Herr. So wie wir es auch gesungen haben, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Jenes wunderbare Lied. Und so ergibt sich auch für seinen ganzen Dienst eine doppelte Thematik. Einmal hat er viel Gericht zu verkündigen. Aber er spricht auch von dem Licht, das dann aus der Finsternis kommen wird. Er hat Fluch anzukündigen, aber er weiß um den Gott, der Segen aus Fluch macht. Er kündigt das Gericht an über Israel, aber er weiß auch um die Gnade nach dem Gericht als dem Ziel des Gerichtes. Und wenn er von dem drohenden Tode über Israel spricht, dann weiß er schon das, was dann später Paulus in Römer 11 bezeugt hat, dass nämlich das Ziel der Wege Gottes Leben aus den Toten sei. Das Wort heißt, wenn schon das Wegwerfen Israels zum Heil der Nationen gereichte, was wird sein Annehmen, das heißt das Annehmen des Messias, anderes sein als geradezu Leben aus dem Tode? Und nun wollen wir heute Abend sprechen über seine Berufung. Die Berufung des Propheten, die eigenartigerweise nicht im ersten Kapitel geschildert wird, sondern im sechsten Kapitel. Jenem Kapitel, das repräsentativ steht für das Buch Josua, wo auch ein großer Mann Gottes als Nachfolger des Mose von Gott erwählt wird. Und wenn wir von dieser Berufung zum Dienst gleich lesen werden, dann denken wir an das Lied »Ich will streben nach dem Leben«, wo es im zweiten Vers auch von uns heißt, »Als berufen zu den Stufen vor des Lammes Thron will ich eilen. Das Verweilen bringt oft bösen Lohn. Wer auch läuft und läuft zu schlecht, der versäumt sein Kronenrecht. Was da hinten, das mag schwinden, ich will nichts davon.« Auch von uns gilt es, so wie es Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 bis 10 gesagt hat, dass wir uns bekehrt haben von den Götzenbildern und Abgöttern, um einem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn, der da wiederkommt, aus den Himmeln zu erwarten. In solch einem heiligen Dreiklang unseres neuen Lebens dürfen wir stehen, Bekehrung und Errettung, Dienst, zu dem wir berufen sind als Glieder am Leibe des Christus, und die frohe Erwartung und Hoffnung auf die Wiederkehr Jesu, unseres Herrn. Und nun lesen wir aus dem Berufungskapitel 6, Jesaja 6, die ersten 7 Verse. Im Todesjahre des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Schleppen erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Angesicht, und mit 2 bedeckte er seine Füße, und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, »Kadosch, Kadosch, Kadosch, heilig, heilig, heilig ist Jehova der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundschwellen, die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden, und das Tempelhaus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich sprach, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen, und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, Yahweh Sabaoth, Jehova der Heerscharen, gesehen. Und einer der Seraphim flog zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar, das heißt vom Rauchaltar, genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dieses hat deine Lippen berührt, und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Zunächst einmal bis hierhin. Da möchten wir ja meinen, wenn man zum Dienst berufen wird, dann würde das eine ungeheure Auszeichnung Gottes sein, eine ungeheure Ehre Gottes, und würde geradezu bei uns Begeisterung auslösen. Nun, das sehen wir in unserer Gemeinde, wenn die Dienste verteilt werden, wie viele Brüder bereit sind, nach einer solchen Ehre zu streben. Ich sage das ein wenig ironisch, denn es sind meistens nur wenige. Und es sind die allermeisten froh, wenn sie nur selten dran sind. denn wir bedienen uns ja selbst in unserer Versammlungsgemeinde. Nun, wenn wir es recht sehen, dann gab es viele Männer Gottes, die unter dem Druck der Berufung, unter der Last des Wortes standen und unter der Last des Dienstes. Moses hat gesagt, Herr, nur das nicht, ich kann nicht reden. Ich war 40 Jahre bei den Schafen, da habe ich das Reden verlernt. Und er hat von Gott einen Dolmetscher gefordert und einen Dolmetscher bekommen, Aaron. Und das war der Mann, der ihm dann die Sache eingebrockt hat mit dem goldenen Kalb. Denn er war der Hauptschuldige an dieser ganzen Aktion. Jona floh vor dem lebendigen Gott, als dieser ihm den Auftrag gegeben hat, in Ninive die Heißbotschaft zu verkündigen. Er floh aufs Meer, weil er meinte, Jehova ist der Gott des Landes und nicht des Meeres. Aber das hat er nicht getan aus Feigheit, sondern weil er als Prophet etwas darum wusste, dass Ninive der kommende große Feind Israels sein werde. Das wollte er verhindern, dass Ninive noch einmal von Gott Gnade bekäme, statt dass er Recht und Gericht übe. Jeremias sagt, Herr, ich bin zu jung. Das Gerichtswort, mit dem er beauftragt wird, ist in seinem Munde wie Bitterkeit. Er wird als Staatsfeind, als Volksverräter gebrandmarkt. Und er hat dann einmal unter dieser Last des Dienstes gesagt, verflucht sei der Tag meiner Geburt. Und Petrus sagte, als der Herr ihn zum Menschenfischer machen wollte, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und Saulus, der den Herrn gesehen hat vor den Toren von Damaskus, hat 3 Tage und 3 Nächte das erlebt, was wir sein jüngstes Gericht nennen könnten. Er aß nichts und er trank nichts. Ich weiß noch nicht einmal, ob er zu Gott geschrien hat, als er erkannt hatte, diesen Gott habe ich verfolgt und seinen Messias, seinen Sohn. Und deshalb bezeichnet er sich später als den Allergeringsten unter allen Heiligen, als den letzten aller Apostel, nicht wert, überhaupt ein Apostel genannt zu werden, als eine Frühgeburt aus Israel, als einen Mörder, Lästerer und Gewalttäter, als den größten der Sünder. Das sind die Ehrennamen, die sich Paulus selbst beilegt. Ganz gewiss, es gibt noch eine andere Seite. Unser Bruder Karl Geier hat gesagt, mit der Glückseligkeit des für ihn Fruchtbarseins ist keine andere Wonne auf Erden zu vergleichen. Aber das muss man erst lernen. Zunächst einmal muss man hier durch dieses Gericht und Selbstgericht hindurchgehen. Wehe mir, ich bin verloren. Wehe mir, ich vergehe. Ich habe den König gesehen, den Herrn der Herrlichkeit, den Herrn der Ehre. Ich habe unreine Lippen und bin zu diesem Dienste völlig untauglich. Wie sollte ich, in dem die Sünde wohnt, der im Leibe der Sünde und des Todes wohnt, der in seinem Fleische eine einzige Rebellion gegen Gott darstellt, der ich ein Feind Gottes bin, wie sollte ich Träger des göttlichen Wortes sein können? Das ist die Frage, die sich hier für Jesajas brennend erhebt. Und wer durch eine solche Durchgangsstation hindurchgegangen ist, der wird dann nicht mehr sagen, wie ich einmal einen dienenden Bruder sagen hörte, es ist mir ein Genuss, das Wort Gottes zu verkündigen. Nein, es ist schon etwas anders, auch das Wort unseres Bruders Karl Geier. Es wird eine Kohle vom Räucheraltar genommen, vom Rauchaltar. Und damit werden seine unreinen Lippen gesühnt. Der Räucheraltar stellt ja nach Offenbarung 8 die Gebete der Heiligen dar, die gleichsam wie der Weihrauch von der Räucherkohle emporsteigen zu dem Throne Gottes. Und diese Gebete der Heiligen bilden einen Baldachin auch über jenen Seelen der israelitischen Märtyrer, die unter diesem himmlischen Räucheraltar in der Himmelswelt gebeugen, liegen und nach Rache schreien. Sie müssen einmal dieses Kapitel lesen. Sie liegen unter dem Baldachin der Gebete der Heiligen. Sicherlich vor allem jener Heiligen, die in ihren Gebeten auch immer wieder Israels gedenken und sich mit diesem Volke Gottes identifizieren, in jener Liebesdiakonie, die auch Paulus beschrieben hat, als Ziel seines Dienstes. Kohle vom Rauchaltar. Aber wir wissen ganz genau, was der Seraph, was der Engel hier tut, indem er seine unreinen Lippen mit jener Kohle vom Rauchaltar berührt. Das kann nur eine vorläufige Bedeckung der Sünde und der Unreinigkeit sein. Eine vorläufige Bedeckung unter der Nachsicht Gottes bis zu jenem Termin der endgültigen Lösung der Sündenfrage, als der Messias Jesus auf einem der Hügel des Moria gekreuzigt worden ist und durch sein Blut die Sünden einer ganzen Welt gesühnt worden sind. Das ist auch der Grund, warum Johannes der Apostel auf der Insel Patmos, nachdem er die Herrlichkeitserscheinung Jesu geschaut hat und wie ein Toter zu seinen Füßen niederfällt, nicht mit dieser Kohle gereinigt wird. Er ist nämlich geheiligt und gereinigt und für Gott erkauft durch das Blut Jesu. Eine wirkliche, wesenhafte, dauerhafte Reinigung, nicht nur eine vorbildliche Reinigung wie hier. Und dann legt der Herr Jesus seine rechte Hand auf ihn und sagt: Fürchte dich nicht, siehe, ich wurde tot, aber nun bin ich lebendig und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches in meiner Hand. Es ist schon eine Sache um unsere unreinen Lippen. Sie kennen vielleicht alle jenes Kapitel aus Jakobus 3, wo von diesen unseren Lippen vieles gesagt wird und leider nichts Gutes. Wir singen ja gerne das Lied, O dass ich tausend Zungen hätte und einen tausendfachen Mund, so stimmt ich damit um die Wette vom allertiefsten Herzensgrund ein Loblied nach dem anderen an, von dem, was Gott an mir getan. Ich kann dieses Lied immer nur zögernd singen. Ich bin froh, dass ich nur eine Zunge habe. Wir sind aufgerufen, mit dieser unserer Zunge Gott allezeit Schlachtopfer des Lobes darzubringen, nach Hebräer 13. Aber leider ist es so, vielfach so, wie es in Jakobus 3 geschrieben steht. Und dieses Wort wird gesagt im Hinblick auf die Lehrer in der Gemeinde Jesu Christi. Und nun möchte ich es doch einmal lesen. Seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, weil ihr wisset, dass wir ein schwereres Gerichtsurteil empfangen werden. Große Verantwortung. Denn wir alle straucheln in vielfältiger Hinsicht. Wenn jemand nicht im Worte strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Und ich möchte hier fast sagen, der möge sich jetzt einmal melden. Dies ist nämlich letzten Endes der letzte Adam, Jesus, der vollkommene Mann Gottes, der niemals im Worte strauchelte und der deshalb fähig ist, seinen ganzen Leib unter Zucht zu stellen, zu erziehen, zu zügeln und zum Ziel zu führen. Siehe, den Pferden legen wir die Gebisse in die Mäuler, damit sie uns gehorchen und lenken ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, die so groß sind und von heftigen Winden getrieben werden, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin irgend der Trieb des Steuermannes will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe ein kleines Feuer, welch einen großen Holzstoß zündet es an. So heißt es eigentlich. Da denke ich an all die Holzstöße, die in den Zeiten der Inquisition gebrannt sind und gebrannt haben, auf denen Menschen verbrannt wurden. Und dem lag meistens eine Denunziation, eine Verleumdung durch andere Menschen zugrunde. Siehe ein kleines Feuer, welch einen großen Wald, welch einen großen Holzstoß zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit oder ein Kosmos an Ungerechtigkeit. Die Zunge ist unter unseren Gliedern gesetzt, als die den ganzen Leib befleckt und den Lauf der Natur anzündet und selbst von der Hölle angezündet wird. Bis hierhin, man möge weiterlesen, aber dieses Wort wird nicht einfach so pauschal dahergeredet in Bezug auf die böse Menschheit, sondern im Blick auf die schwerere und größere Verantwortung der Lehrer der Gemeinde Jesu, dass diese einmal im Gericht haben werden. Zwar ist das Fundament der Gemeinde der Christusgrund gelegt. Keiner kann einen anderen legen, außer dem, der bereits gelegt worden ist, welches ist Jesus Christus. Aber ein jeder, der da dient, sehe zu, wie er darauf aufbaue. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Holz, Heu und Stoppeln, aber auch Gold, Silber und edle Steine. Ja, in unserer Zunge gibt es eine große Spannweite. Wir brauchen nur zu denken an Offenbarung 13, wo von dem Tiere geredet wird, von dem endzeitlichen antichristlichen Weltenherrscher. 10 Hörner hat es, 7 Köpfe, auf seinen Hörnern 10 Diademe, auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich saß, war gleich einem Pardel, einem Leopard, und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und dann wird davon gesprochen, wie aus diesem Maul Lästerungen hervorgehen. Aber es gibt auch das andere. So wie es im Psalm 45, Vers 1 geschrieben steht, von dem Sänger dieses Psalms. Es summt mein Herz von gutem Worte wie ein Bienenstock. So steht es im Hebräischen. Und deshalb ist meine Zunge der Griffel eines kunstfertigen Schreibers, des Heiligen Geistes. Meine Gedichte dem Könige. Aber da muss zunächst einmal das Herz summen von gutem Wort, ehe die Zunge der Griffel eines kunstfertigen Schreibers werden kann. Und nur deshalb konnten heilige Männer, getrieben vom Heiligen Geist, das Wort Gottes in einer unverfälschten, irrtumslosen Weise wiedergeben, so wie es Petrus in seinem zweiten Briefe sagt. Da können wir nur beten mit Psalm 51, Vers 15. Herr, tue meine Lippen auf, dann wird mein Mund dein Lob verkündigen. Wir denken auch an Markus 7, wo jener Taubstumme zu Jesus gebracht wird, wo der Herr Jesus zu ihm sagt, Hephata, tu dich auf, wo er zunächst die Ohren öffnet, wo er dann die Fessel seiner Zunge öffnet und wo es dann heißt, es wurde die Fessel seiner Zunge gelöst und er redete recht. Das gilt auch in einer geistlichen Weise. Wir wollen uns dazu führen lassen, dass wir recht reden im Dienste Gottes, dass wir uns frühmorgens wecken lassen von dem Herrn, dass er uns das Ohr öffnen kann, damit wir dann die Zunge eines Gelehrten haben, eines von Gott Gelehrten, der die Müden aufzurichten weiß, zu der Zeit, die ihm Gott zur Verfügung steht. Wer da redet, rede als Aussprüche Gottes. Hat nicht Paulus gesagt, ich wage nichts zu reden, außer dem, was Christus in mir gewirkt hat? Und deshalb sollten wir auch als Diener am Wort unseren Einfällen, die wir manchmal haben, aufs höchste misstrauen und sollten uns bemühen, ein Muster gesunder Worte zu haben und uns nach dem Worte Gottes auszurichten, uns und unseren Dienst. Nun möchte ich noch einmal hineinschauen in das Kapitel und noch einmal lesen aus Kapitel 6. Es ist gut, wenn wir noch einmal den Text hören. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Throne, und seine Schleppen erfüllten den Tempel. Er sieht den Herrn in seiner Herrlichkeit. Es ist uns von vornherein klar, dass das nicht der Vater gewesen sein kann. Denn in 1. Timotheus 6 steht in aller Klarheit geschrieben: Keiner hat Gott den Vater jemals gesehen. Wir vermuten also, und das wird uns hernach auch noch von einem Wort aus dem Evangelium bestätigt werden, dass der, der sich hier offenbart in der Herrlichkeit des Vaters, der Sohn Gottes ist. Denn er ist der Mittler des Vaters, in dem der Name des Vaters wohnt. Der Jehova der Heerscharen, der Herr der Engelheere, begleitet von Myriaden von Engeln. Ich sah den Herrn sitzen. Seraphim standen über ihm, ein jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Angesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist Jehova der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden, das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Wer würde hier nicht erinnert an Apostelgeschichte 2, wo der Geist aus der Höhe ausgegossen wird, das Innere der Gotteswolke der Schechina, und wie dort ein Sturm die Tempelhalle erfüllt, ein gewaltiges Brausen und Feuer über denen steht, die dort das Geschehen ist, miterleben. Hier ist es Rauch, hier werden die Grundfesten der Schwellen des Tempels erschüttert. Das kann durchaus auch eine geschichtliche Voraussetzung haben. Es waren Forscher, die festgestellt haben, dass zur Zeit dieser Könige, die hier genannt werden, große kosmische Ereignisse stattgefunden haben, so zum Beispiel ein großes Erdbeben, von dem auch Amos 1, Vers 1 spricht, eine totale Sonnenfinsternis, dass in der Zeit Hiskias, als er von seiner Krankheit genesen war und die Sonnenuhr 40 Minuten zurückging, offensichtlich eine Änderung in der Stellung der Erdachse stattgefunden hat, die auch heute noch ablesbar ist in den Jahresringen kalifornischer Kiefern, die ja zum Teil ein Alter von mehreren tausend Jahren haben können. Emanuel Velikovsky hat in seinem Buche Welten im Zusammenstoß darauf hingewiesen. Aber das nur im Nebenhinein. Auch hier offenbart sich die Gotteswolke der Herrlichkeit. Und Jesajas darf hineinschauen in diese Wolke, die im alten Bund sonst nur Verhüllung der Herrlichkeit des Herrn war. Und hier schaut er hinein. Unter Beben und Rauch offenbart sie sich. Und ich sprach: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König Jehova der Heerscharen gesehen. Und einer der Seraphim flog zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dieses hat deine Lippen berührt, und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Und dann heißt es weiter: Und ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach: wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Hier sind also drei Dinge, die ausgelöst werden durch die Herrlichkeitsschau des Herrn. Einmal ist es das Sehen seiner Herrlichkeit, dann ist es das Hören seiner Worte und schließlich die Berufung in der Sendung dieses großen Propheten. Sehen und Hören als die Grundlage der Sendung. Nun, im Neuen Testament ist das vielleicht ein wenig anders. Da geht es nicht immer über das Schauen und nur in den seltensten Fällen, wie etwa bei Saulus von Tarsus. Sondern da geht es durch eine innere Schau, so wie es in Römer 10, Vers 17 geschrieben wird. Der Glaube kommt, bei Luther heißt es, aus der Predigt. Aber eigentlich steht doch, der Glaube kommt aus dem Gehörten, aus dem innerlich Vernommenen. Das Gehörte aus der Verkündigung aber kommt aus dem Worte Gottes, jedenfalls dort, wo es recht geschieht. Eine innere Schau, so wie Paulus in Galater 1 einmal gesagt hat, der Sohn Gottes wurde in mir geoffenbart, obgleich er den Sohn Gottes vor den Toren von Damaskus auch vor sich gesehen hat. Aber das Wesentliche war die Offenbarung des Sohnes in seinem Herzen. Aber wir brauchen auch im neuen Bund diese innere Schau Gottes, diese innere Schau Jesu, damit wir wirklich innerlich verpflichtet werden als solche, die auch gehört haben, unseren Dienst zu tun und in der Sendung Gottes zu stehen. Jahwe, der Heere, wird von ihm geschaut, der König der Herrlichkeit, der, der im Neuen Testament 10-mal Pantokrator genannt wird, Allherrscher. Es ist Jesus als der Offenbarer Gottes, der im Alten Testament immer den Vater geoffenbart hat, wenn er von den Männern Gottes geschaut wurde. Und ich möchte dazu einmal lesen, Johannes 12. Dort steht das ganz klar geschrieben, dass der Herr Jesus hier geschaut wurde. Und ich habe mich gefreut, dass auch die Wuppertaler Studienbibel diesen Tatbestand bezeugt. Johannes 12, 40 bis 43, wo auf ein Wort aus diesem Kapitel Bezug genommen wird. Ich lese schon Vers 39. Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesajas wiederum gesagt hat: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht sehen mit den Augen und verstehen mit den Herzen und sich bekehren und ich sie heile. Das ist seine Gerichtsbotschaft. Dieses sprach Jesajas, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Und damit ist nach dem Zusammenhang Jesus gemeint. Deshalb heißt es weiter: Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, auf dass sie nicht aus der Synagoge ausgestoßen würden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn der Glaube an das Wort Gottes, der Glaube an den lebendigen Gott und an seinen Geist, in uns mehr und mehr verlöschen, wenn wir Ehre von den Menschen suchen. Und wer dies tut, macht seinen Dienst, auch seinen Dienst am Wort, zunichte. Das ist ein ganz ernstes Wort. Aber wir wollen es festhalten. Wen hat Jesajas geschaut? Die Herrlichkeit des Christus, die Herrlichkeit Jesu, der hier nach dem Bericht der Evangelien im Fleische bei seinen Jüngern gewesen ist. Er ist der Offenbarung des Vaters, den keiner sonst gesehen hat. Und nun werden hier die Mächte um den Thron vor unsere Augen gestellt. Es sind jene Seraphim mit 6 Flügeln und wir können uns diese Wesen eigentlich gar nicht recht vorstellen. Und wir müssen wirklich einmal loskommen von jener Engelsüberlieferung aus dem Mittelalter, die der Gemeinde bis heute noch anklebt. Es ist eine vielgestaltige Welt, jene Welt in anderen Dimensionen des Kosmos, die Gott auch erschaffen hat. Jene Wesen und Geister, die uns Menschen natürlicherweise bei weitem überlegen sind. Ich habe gerne im vierten Schuljahr, sonderlich in der Weihnachtsgeschichte, den Kindern, die ich in Religion betreute, Dias gezeigt, aus der sogenannten christlichen Kunst, Dias mit Engeln. Und Sie kennen ja alle diese Bilder, angefangen von den rosa Babys mit den kleinen Flügelchen, meistens sehr wohl genährt, mit Trompeten und anderen Instrumenten, bis zu anderen Kitschgestalten, die die Kunst erfunden hat. Und ich habe dann einfach die Kinder herausgefordert, dazu Stellung zu nehmen, auch kritisch Stellung zu nehmen, und habe dann auf dieser Grundlage ihnen sagen können, dass die Bibel ganz anders über jene Mächte berichtet, die jedes Mal bei einer Erscheinung den Menschen sagen mussten, fürchtet euch nicht. Jene Fürstenengel und Gewaltigen, jene Weltbeherrscher, jene Kosmokratoren, jene Throne, jene Cherubim, jene Seraphim. Es ist eine vielgestaltige Welt in uns unerschlossenen Dimensionen des Kosmos, von denen die Bibel redet. Jesajas schaut etwas davon, so wie Moses das Feuer im Dornstrauch geschaut hat, so wie Elisa die Wagen Gottes geschaut hat aus der unsichtbaren Welt, so wie Hesekiel die Cherubim geschaut hat, die Lebensträger der natürlichen Ereignisse im Kosmos und ihre merkwürdigen Räder voller Augen um und um. Offensichtlich haben auch jene Wesen eine Art Technik. Und Daniel, die Fürstenengel, Gabriel und Michael, aber auch die Fürstenengel auf der Seite der Finsternis, etwa den Fürsten Persiens und Griechenlands. Wenn wir einmal die Schrift daraufhin durchforschen, dann wird uns etwas Erstaunliches geoffenbart. Und dann müssen wir wirklich sagen, wir sind als Menschen nicht allein in diesem Kosmos. Es gibt auch andere unerschaffene Wesen Gottes, von denen uns die Bibel berichtet. Heilig, 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 so rufen sie hier, ist Jehova der Heerscharen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und so schallt es von diesem Buche hinüber bis in das letzte Bibelbuch, in die Offenbarung des Johannes, wo solche Hymnen zur Ehre Gottes immer und immer wieder vorkommen, ja geradezu das Skelett jenes Buches des Gerichtes bilden, sodass das Loblied die geheime Grundlage der Buchrolle der Gerichte Gottes in der Endzeit ist. Das sollten wir einmal verstehen und sehen, das Loblied im Hinblick auf die Ziele Gottes. Ich möchte nur eine Parallelstelle zu Jesaja 6 lesen, Offenbarung 4 von Vers 6 an. Und vor dem Throne war wie ein gläsernes Meer gleich Kristall, und inmitten des Thrones und um den Thron herum vier lebendige Wesen voller Augen, vorn und hinten. Und das erste Lebewesen war gleich einem Löwen, und das zweite Lebewesen gleich einem Stierkalbe, und das dritte Lebewesen hatte das Angesicht eines Menschen, und das vierte Lebewesen war gleich einem fliegenden Adler, und die vier Lebewesen hatten ein jedes von ihnen für sich je sechs Flügel. Ringsum und inwendig sind sie voller Augen, und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr, Gott, Allherrscher, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Lebewesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Throne sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Throne sitzt und den anbeten, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und werden ihre Kronen niederwerfen vor dem Throne und werden sagen, du allein bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast das All erschaffen und deines Willens wegen ist es erschaffen worden. Eine wunderbare Parallele zu Jesaja 6. Diese Seraphim rufen heilig, heilig, heilig. Dreimal rufen sie es. Und es ist nicht von ungefähr, dass viele christliche Ausleger hier in diesem dreimaligen Heiligkeitsruf zur Ehre Gottes etwas vom Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes geschaut haben. Wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, ob die christliche dogmatische Lehre von der Dreieinigkeit in allem völlig der Heiligen Schrift entspricht. Aber wir haben hier auch einen Hinweis im Text, wo es heißt, wer wird für uns gehen? Ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich. Sende mich. Es ist der Vater, dem das Heilig der Engelwelten gilt. Es ist der Sohn Gottes, dem das Heilig, Heilig, Heilig der Engelwelten gilt. Und es ist der Geist des lebendigen Gottes, den die Engel als Heiligen Geist verehren. Und das war so schön bei unserem Eingangslied im letzten Verse, dass auch wir den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist im Lob besungen haben. Aber vielleicht wird auch in diesem dreifachen Heilig etwas sichtbar von den göttlichen Eigenschaften der Allwissenheit, der Allgegenwart und der Allmacht, so wie wir es in dem Eingangswort unseres Bruders gehört haben aus Psalm 139. Allwissenheit, Allgegenwart, Allmacht. Heilig, heilig ist der lebendige Gott, der König, der Herr der Heerscharen. Nun, das ist die Erkenntnis der Engel. Das ist auch die Erkenntnis der Dämonen. Und nun erschrecken Sie bitte nicht nach der Aussage der Heiligen Schrift. Gibt es auch unter den Dämonen keinen einzigen Atheisten? Das haben wir Menschen erfunden. Sondern die Dämonen wissen, dass ein Gott sei und sie zittern. Erkenntnis der Engelwelt auf der Ebene, auf der Offenbarungsebene des Ratschlusses Gottes, nicht seines wohlgefälligen Willens, des Liebeswillens seines Herzens, nicht gemäß jenem Vorsatzwillen, mit dem er zum Beispiel uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt, sondern auf der Ebene des Ratschlusses. Dort gilt es. Und dort geht es um die Gerechtigkeit Gottes, um die Heiligkeit Gottes, um das Gericht Gottes und um seine Weltregierung und um die Schöpferkraft Gottes. Und das gehört alles dazu. Das ist eine Seite, eine wesentliche Seite im Wesen Gottes. So könnte ich es umschreiben, das, was die Engel besungen haben mit jenem Liede, wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die Liebe, die für alle wacht, anbetend überlege, so weiß ich von Bewunderung voll nicht, wie ich dich erheben soll. Mein Gott, mein Herr und Vater, mein Auge sieht, wohin es blickt, die Wunder deiner Werke, der Himmel prächtig ausgeschmückt, preis dich, du Gott der Stärke. Wer hat die Sonne an ihm erhöht? Wer kleidet sie mit Majestät? Wer ruft dem Heer der Sterne? Und dann, wer misst dem Winde seinen Lauf? Dich predigt Sonnenschein und Sturm, der Mensch ein Leib, den deine Hand so wunderbar bereitet, der Mensch ein Geist, den sein Verstand dich zu erkennen leitet. Ja, es ist wunderbar, was hier die Engel an Gott sehen, schauen und anbeten. Aber wir dürfen mehr schauen. Wir als die Letzten dürfen mehr schauen auf der Grundlage der Erlösung und der Gnade Jesu als jene Ersten. Und da gilt es wirklich, was der Herr Jesus gesagt hat. Die Ersten werden die Letzten sein und die schöpfungsmäßig Letzten werden die Ersten sein. Menschen im Fleische, in einem Leibe der Sünde und des Todes. Wir singen gerne in der Versammlung das Lied, und das möchte das umschreiben, was ich sagen will. Welche Tiefen, welche Höhen, welche Wunder seiner Gnade, dass wir dem ins Herze sehen, der uns so geliebet hat. Da geht es dann nicht mehr nur um das, was Gott tut, sondern um das, was Gott der Vater in seinem Wesen ist. Und zwar nicht nur gerecht, heilig, der Richter, der Schöpfer, sondern der liebende Gott. Der Gott, der seinen Sohn geopfert hat vor Grundlegung der Welt zur Erlösung einer ganzen Welt. Und um diese Wesenserkenntnis Gottes hat Paulus alle Zeit gebetet. Epheser 1, Vers 17 betet er darum, dass Gott den Heiligen den Geist der Offenbarung und der Enthüllung gibt, zur Erkenntnis seiner selbst, das heißt zur Erkenntnis seines göttlichen Vaterwesens. Und es war sein tiefstes und letztes Ziel, ihn zu erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung, damit er auf irgendeine mögliche Weise hinzugelangen möge zu jener Ausauferstehung aus Toten. Und da darf ich sagen, insofern sind wir die Letzten ein Schauspiel den Engeln, den Mächten, die uns schöpfungsmäßig bei weitem überlegen sind. Und die Gemeinde verkündigt in der Gegenwart den Fürstentümern und Gewaltigen die Weisheit Gottes, die buntfarbige Weisheit Gottes. Und jene Engel begehren, vornübergebeugt hineinzuschauen in das Geheimnis der Gnade, mit dem wir bereits bedient werden. So sagt es der Apostel Petrus. Wir sind also im Heilsplan Gottes, im Liebesplan Gottes ein Stück weiter durch die Gnade Gottes, die uns als den gefallenen und verlorenen Sündern widerfahren ist. Und das ist auch eine Deutung jenes wunderbaren Gleichnisses vom verlorenen Sohn. Der ältere Bruder, daheim geblieben und gerecht, heilig in der Heiligkeit des Vaters, der verlorene Sohn unter die Schweine geraten, der von dem Vater bevorzugt und ausgezeichnet wird. Aber damit wir das nicht falsch verstehen, das Lob der Engelwelt, die Heiligkeit Gottes, das da gründet auf der Furcht Gottes, gehört auch zu unserer Schau des Wesens Gottes. Nicht nur die Schau der Gnade und der Liebe Gottes. Gewiss, es steht in den Sprüchen geschrieben, der Anfang der Weisheit ist die Furcht Jehovas. Und Martin Buber hat einmal gesagt, wenn dies die Türe ist zur Weisheit, in einer Türe wohnt man nicht, sondern durch sie geht man hindurch. Aber wir wollen eines bedenken, nämlich jenes Wort aus Jesajas 11 von der Geistessalbung des Messias, die auch unsere Geistessalbung ist. Dort, wo es heißt, auf ihm wird ruhen der Geist Jehovas, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jehovas. Und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht Jehovas. Das ist die letzte Ausgestaltung des Heiligen Geistes, der uns hinführt zu jener heiligen Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Freilich ohne die peinigende Angst, denn die vollendete Liebe treibt die Angst aus. Aber die große Furcht und Ehrfurcht, die in dem Messias wohnte, durch die Fülle des Heiligen Geistes, so dass er heiliger Vater sagte und nicht nur lieber Vater. Diese Furcht Jehovas sollte auch in uns wohnen, die Gott und sein Wort ganz ernst nimmt. Und da müssen wir jenes schöne Wort wiederholen. Wir lieben nicht Gott, weil wir ihn fürchten. Aber wir fürchten Gott, weil wir ihn lieben. Das ist das Geheimnis von der Furcht Jehovas. Und so haben wir beides. Das Lob der Engelwelt, das Lob der Heiligkeit, Gerechtigkeit, des Richtertums und der Schöpferkraft Gottes. Aber auch das Lob seiner väterlichen Liebe, seiner unendlichen Güte, dass er reich ist an Barmherzigkeit. Er, der uns, die wir Tote waren, in Sünden und Übertretungen lebendig gemacht hat, in dem Christus. Und dann das Wort, wer wird für uns gehen? Eine Fragestellung auch für uns, die wir Glieder am Leibe Christi sind. Und Epheser 4 sagt uns in aller Deutlichkeit, dass es kein Glied am Leibe Christi gibt, das keinen von Gott verordneten Dienst hat. Aber wir müssen sagen, welches ungeheure Potenzial des Heiligen Geistes geht verloren, weil die Glieder am Leibe Christi diesen ihren Dienst nicht wahrnehmen. Wer wird für uns gehen? Das ist die Frage Gottes. Die unerbittliche und liebende Frage Gottes, die gütige Frage, aber auch eine Frage, in der Gott nicht nachgibt. Es sei denn, wir sagen nein. Er zwingt uns nicht. Der Sohn Gottes hat bei seinem Eintritt in die Welt gesagt, Vater, ich komme, hier bin ich. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, sende mich. Dein Wohlgefallen zu tun, dazu hast du mich berufen. Und so ist das, was Jesajas hier sagt bei seiner Berufung, hier bin ich, sende mich, der Gehorsamswiderhall des Sohnes Gehorsams, so wie er uns in Hebräer 10 beschrieben wird. Vielleicht ist das auch der Widerhall in unserem Herzen, auf die eindringliche Frage Gottes, wenn wir ihn innerlich geschaut haben, wenn wir sein Wort gehört und vernommen haben und wenn wir uns dann senden lassen. Es werden 7 Personen in der Heiligen Schrift genannt, das will ich doch einmal sagen, die mit diesem Wort, hier bin ich, Herr, sende mich, Gott geantwortet haben. Es war ein Abraham, 1. Mose 22, es war Josef, 1. Mose 37, Vers 13, Jakob, 1. Mose 31, 11, Mose, 2. Mose 3, 4, Samuel, 1. Samuel 3, Jesajas hier in diesem Kapitel und David in 2. Samuel 15. 7 Personen, die im Widerhall des Sohnes Gehorsams gesagt haben, hier bin ich, Herr, sende mich. Und nach ihnen haben es Hunderttausende getan, von Mägden und Knechten Gottes, die dann am Ende ihres Lebens bekennen durften, was wir gesungen haben, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Wo ist ein Herr, der so mit Knechten tut? Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Aber nun wollen wir wenigstens auch noch das Ende des Kapitels lesen und hören, von Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Eigentlich im Hebräischen noch viel kürzer, noch viel militärischer. Hier, ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volke, hörend, höret und verstehet nicht, sehend,
sehet und erkennet nicht.
Das hörten wir vorhin in Johannes 12.
Mache das Herz dieses Volkes fett und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sehe und mit seinen Ohren nicht höre und sein Herz nicht verstehe und es nicht umkehre und geheilt werde.
Seine schwere Botschaft. Die Botschaft, die die Diener Gottes oft auszurichten haben, ist nicht immer lieblich für die Ohren, denen es nach immer neuen Lehrern juckt.
Angesichts des drohenden Gerichtes muss Jesajas ein unerhörtes Wort der Verhärtung durch den lebendigen Gott dem Volke Israel sagen. Und auch wir sind nur dann nicht Knechte der Menschen, wenn wir ihnen nicht nach dem Munde reden oder nach dem Geldbeutel.
Und ich sprach, wie lange, Herr, er bricht fast zusammen unter dieser Botschaft, wie lange, Herr. Und das sagen viele liebe gläubige Mitchristen, ohne Aufhören, ewig und unendlich, weil sich weder Ziel noch Ende, dann heißt es allerdings weiter, in der Liebe Gottes findet. Und deshalb muss die Antwort eine andere sein. Ich sprach, wie lange, Herr? Und er sprach, bis. Dieses bis deutet ein Ende des Gerichtes an, einen heilspädagogischen Zweck, ein Ziel, dass sich der lebendige Gott in seiner Liebe gesetzt hat, die so groß und flammend ist, dass er sein geliebtes Volk in schwerste Gerichte hineingeben muss. Bis die Städte verwüstet sind ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist und Jehova die Menschen weit entfernt hat und der verlassenen Orte viele sind inmitten des Landes. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wiederum vertilgt werden, gleich der Terebinte und gleich der Eiche, von welchem, wenn sie gefällt ist, ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist sein Wurzelstock.
18-mal wird dieses Wort im Neuen Testament zitiert. Das Wort von dem heiligen Überrest Israels. Von jenem Wurzelstock, der wieder austreiben wird in einem grünen, neuen, lebendigen Schössling. Und wir sind Augenzeugen in unseren Tagen. Der Herr Jesus hat einmal seinen Jüngern gesagt, die Propheten haben die Tage begehrt, deren Augenzeugen ihr nun seid, die Tage des Messias. Abraham sah meinen Tag und freute sich, er jauchzte. Und ihr seid nun die Augen- und Ohrenzeugen meiner Gegenwart. Und so darf ich auch sagen, wie viele treue Gottesmänner haben begehrt die Erfüllung der Prophezeiungen über Israel und über seine Wiederherstellung mitzuerleben, aus dem Gericht und nach dem Gericht. Und wir dürfen es in unserer Generation miterleben. Was sind wir doch gewürdigt, wenn der lebendige Gott und Herr heute seine Verheißungen an seinem auserwählten Volk erfüllt. Und so möchte ich ein letztes Wort zu diesem Wurzelstocke lesen, zu diesem heiligen Samen, den sich der Herr auserwählt und aus dem er wieder sein Volk hervorruft. Und zwar das wunderbare Wort aus Hiob 14, 7 bis 10. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so schlägt er wieder aus. Und seine Schösslinge hören nicht auf. Wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf im Boden erstirbt, vom Dufte des Wassers, vom Dufte des Taues, sprost er wieder auf und treibt Zweige wie ein Pflänzling. Da braucht Gott nicht viel zu tun. Keinen unerhörten Wolkenbruch und Donnerschlag. Keine majestätische Offenbarung gegenüber diesem Wurzelstock, sondern lediglich der Tau und der Duft des Taues. Und so heißt es, Leben aus Toten wird er schaffen, wenn Israel sich dem Herrn wieder zuwendet. So wie es dieses wunderbare Wort sagt. Wer wird für uns gehen? Vielleicht ist auch in unserem Herzen ein Widerhall des Gehorsams des Sohnes Gottes, sodass auch wir in irgendeiner Weise sagen, Herr, hier, ich sende mich. Amen.